Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Es ist 16 Uhr, die Plattform hier auf Radio Free FM. Mein Name ist Timo Freudenreich und im Rahmen unserer Kinderrechtswoche vom 18. bis 22. November stellen wir auch in der Plattform verschiedene Menschen vor, die mit dem Thema Kinderrecht zu tun haben. Bei mir im Studio ist Elisabeth Seiler-Glaser. Sie ist Fachreferentin und liefert Fachberatung in Qualität und Sprache bei der Stadt Ulm in der Abteilung städtische Kitas. Aus meiner Recherche über ihr Tätigkeitsumfeld und ihre Arbeit, Frau Seiler-Glaser, habe ich erfahren, dass ihre Abteilung und speziell sie sich immer um sehr, sehr gute Weiterbildungsmöglichkeiten für Erzieherinnen im Raum Ulm kümmern. Und eine gute Weiterbildungsmöglichkeiten haben Sie uns mitgebracht. Das ist der Herr Professor Dr. Jörg Maywald. Sie sind Geschäftsführer der Deutschen Liga für das Kind, Sprecher der National Coalition Deutschland, das ist das Netzwerk zur Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention, sind Mitbegründer des Berliner Kinderschutzzentrums und waren viele Jahre in der Kinder- und Jugendhilfe tätig. Darüber hinaus sind Sie Buchautor und Professor an der FH in Potsdam. Sie sind meines Erachtens auch der größte Lobbyist für Kinder und deren Rechte. Ja, vielen Dank, dass Sie beide da sind und sich die Zeit genommen haben. Herr Maywald, starten wir doch direkt ins Thema hinein und erklären Sie mir und den Zuhörern, was sind überhaupt Kinderrechte?
Ja, eigentlich erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Das Thema passt super, weil wir in diesem Jahr 30 Jahre UN-Kinderrechtskonvention feiern. Am 20. November 1989, damals übrigens in Deutschland 11 Tage nach dem Mauerfall. Niemand guckte nach New York. New York guckte nach Berlin, weil wir Revolution in Deutschland, also friedliche, hatten. Aber es war ein sehr wichtiges Ereignis, was eigentlich hier bei uns erst Jahre später so richtig wahrgenommen worden ist. Die Kinderrechtskonvention ist das weltweit am meisten ratifizierte, also von den Staaten auch anerkannte Menschenrechtsübereinkommen. Sie gilt, diese Konvention, für mehr als die Hälfte der Weltbevölkerung, weil anders als in Deutschland, hier haben wir sehr viele ältere Menschen, weltweit sind die meisten Menschen unter 18, mehr als 50%. Und sie ist auch deshalb ganz einzigartig, weil sie sowohl die klassischen bürgerlichen und politischen Rechte, also Meinungsfreiheit, Gewissens-, Religionsfreiheit und so weiter, beinhaltet, aber auch die wirtschaftlichen, kulturellen, ökonomischen Rechte, zum Beispiel das Recht des Kindes auf soziale Sicherheit oder auf andere, auf Bildung beispielsweise. Und ja, in Deutschland mit Verspätung, aber sehr, sehr wichtig. Sie hat auch eine Menge bewirkt. Ich will mal einfach praktisch zwei Beispiele nennen. Als ich noch zur Schule ging, wir bekamen noch Stockschläge. Das war Baden-Württemberg. Ich bin in Freiburg zur Schule gegangen.
Der Religionslehrer durfte auch noch ab und zu bei mir.
Es gab den Tatzenstock und das war auch noch legitim, weil die Prügelstrafe in den Schulen erst in Baden-Württemberg in den 1970er und Bayern noch ein bisschen später abgeschafft worden ist. Und die Kinderrechtskonvention kennt einen ganz klaren Artikel 19, gewaltfreie Erziehung. Und in Deutschland dann mit Verspätung, Jahr 2000, jetzt haben wir es auch seit 19 Jahren, Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Ein zweites Beispiel vielleicht noch, bis 1998 in Deutschland, wenn Kinder Eltern hatten, die sich getrennt haben oder haben scheiden lassen, dann hatte das Kind kein Recht auf Kontakt zu beiden Eltern. Dann bis 1998 in der Kinderrechtskonvention, Artikel 9, ganz klar, ein Kind hat das Recht auf unmittelbaren Kontakt und Austausch mit beiden Eltern, auch nach Trennung und Scheidung. Es gibt natürlich Ausnahmen, wie immer, wenn das gefährlich für ein Kind ist. Oder nehmen wir mal an, Mutter und Vater das Kind missbraucht hat, dann gibt es natürlich Einschränkungen. Aber erstmal prinzipiell hat das Kind ein eigenes Recht, seine Eltern, egal was mit denen passiert, zu sehen. Also es hat richtig Nachwirkungen gehabt. Deutschland hat ratifiziert natürlich 1992, allerdings erst mit Vorbehalten. Also die Bundesregierung hat es nicht vorbehaltlos ratifiziert. Und dann aber 2010 hat die Bundesregierung die Vorbehalte zurückgenommen. Seitdem gilt die Kinderrechtskonvention für jedes in Deutschland lebende Kind uneingeschränkt, übrigens auch unabhängig vom Pass. Also wir haben ja auch Kinder mit einem ausländischen Pass oder ohne Pass hier bei uns, zum Beispiel geflüchtete Kinder manchmal, einfach weil es ein Kind ist. Es ist ein Menschenrechtsübereinkommen, nicht an Staatsangehörigkeit gebunden und hat enorme Auswirkungen gehabt.
Also das Kinderrecht wurde formuliert, aber ist es auch schon richtig fest verankert?
Jein. Also das hängt jetzt mit unserem Grundgesetz zusammen. Das Grundgesetz hat nämlich die Regelung, dass Menschenrechtsübereinkommen, also zum Beispiel auch die Frauenrechtskonvention oder die Behindertenrechtskonvention, nach dem Grundgesetz den Rang, den Status eines einfachen Bundesgesetzes haben. Zum Beispiel wie das bürgerliche Gesetzbuch oder Sozialgesetze, die bundesweit gelten. Aber die Konvention steht unterhalb des Grundgesetzes. Das heißt, wenn es Konflikte gibt zwischen dem Grundgesetz und der Kinderrechtskonvention, ist das Grundgesetz höherrangig. Es gibt Konflikte. Und da haben wir tatsächlich ein rechtliches Problem in Deutschland. Wir haben leider noch keine Kinderrechte im Grundgesetz. Das soll sich ändern. Die Bundesregierung hat es ja vor, steht im Koalitionsvertrag. Wir, natürlich können Sie sich vorstellen, wir setzen uns dafür ein, dass das endlich passiert, weil Kinder sind keine kleinen Erwachsenen. Sie brauchen Menschenrechte für Kinder auf ihre besondere Situation zugeschnitten. Und das hat uns die Kinderrechtskonvention vorgemacht international. Aber wie in vielen Staaten braucht es noch viele Umsetzungsschritte, Verwirklichung und so weiter.
Also in der Vorrecherche zu dem ganzen Thema habe ich auch mit einem Politiker gesprochen und der hat mir gesagt, das braucht es eigentlich nicht, weil ja die Rechte der Kinder schon, also die Rechte der Menschen schon im Grundgesetz sozusagen verankert sind. Was können Sie denn dem sagen?
Da hätte ich gewichtige Gegenargumente. Also natürlich sind Kinder Menschen. Übrigens ganz nebenbei, das musste das Bundesverfassungsgericht 1968 feststellen, dass Kinder Grundrechtsträger sind. Das war damals nämlich bis dahin auch nicht klar. Aber seitdem ist es klar, natürlich gelten alle Menschenrechte im Grundgesetz auch für Kinder. Das ist, insoweit hat dieser Politiker recht. Aber eben Kinder sind keine Kleinen. Sie haben spezifische, sonst bräuchten wir auch keine Frauenrechte. Also dieser Politiker müsste sich auch konsequenterweise gegen Frauenrechte aussprechen, weil Frauen sind auch Menschen. Und natürlich gelten die Grundrechte auch für Frauen. Aber weil Frauen in einer bestimmten, besonderen Position sind, also weiß ich, von Schwangerschaft bis auch Benachteiligung im beruflichen, auch Menschen mit Behinderung sind eben natürlich Menschen, aber sie haben auch spezifische Bedürfnisse. Deswegen gibt es auch einen spezifischen Diskriminierungstatbestand im Grundgesetz, eben Menschen mit Behinderung. Und Kinder eben brauchen auch spezifische rechtliche Unterstützung, also im Sinne von Kinderrechten. Das können wir bestimmt an vielen Beispielen jetzt noch darstellen.
Wie viele Artikel umfasst denn das Kinderrecht oder kann man das irgendwie komprimiert und zusammenfassender darstellen?
Also die Kinderrechtskonvention hat insgesamt 54 Artikel und 42 davon, die ersten 42, sind materielle Rechte, also tatsächlich Kinderrechte. Die übrigen Artikel beziehen sich auf Verfahrensvorschriften. Zum Beispiel, es gibt einen UN-Kinderrechtsausschuss, wo die Staaten berichten müssen. Da werden auch zivilgesellschaftliche Organisationen, wir zum Beispiel als National Coalition in Genf angehört, und andere Verfahrensvorschriften, zum Beispiel die Umsetzung innerstaatlich betreffend und manches andere. Aber 42 Rechte in 42 Artikeln niedergelegt.
Und kann man die 42 Rechte irgendwie zusammenfassen oder herunterbrechen auf wesentliche? Natürlich ist jedes einzelne schon ein wichtiges Gesetz und ein wichtiger Paragraph oder Artikel. Kann man die irgendwie zusammenfassen?
Ja. Also zum einen im Artikel 1 schon, da ist definiert, wie ist überhaupt Kind gefasst? Welcher Mensch ist ein Kind? Bis wann? Das ist übrigens auch sehr spannend. International hat man sich relativ schnell einigen können, jeder Mensch bis 18. Also wir würden sagen Kinder und Jugendliche. Oft muss man, ist auch wichtig, weil viele Jugendliche verstehen sich nicht als Kinder, also Kinder und Jugendliche. Wobei im Grundgesetz, wenn von Kind die Rede ist, auch bis 18, im BGB auch bis 18. Nicht einigen hat man sich können, ab wann ein Mensch ein Kind ist. Ab Zeugung, ab Embryonalzustand, ab Geburt. Und was macht man, wenn man sich nicht einig ist? Da müssen ja 200 Staaten sitzen in New York, haben 10 Jahre um jedes Wort gestritten. Und wenn man sich nicht einig ist, klammert man es aus. Das heißt, das können die Staaten selber regeln, aber spätestens ab Geburt. Vorgeburtliche Recht ist ein heiß umstrittenes Thema.
Also auch wegen der Schwangerschaftsabtreibung.
Ja, aber das ist eigentlich nur das Bekannteste. Wir haben jetzt zum Beispiel auch, was ist mit einer Frau, die Alkoholmissbrauch, in der Schwangerschaft sehr viel Alkohol zu sich nimmt, das Kind wird geschädigt. Ja, ist das einfach ihr Ding oder sind da auch Kinderrechte berührt? Wir haben jetzt gerade eine Befassung im Bundestag, spannendes Thema, nämlich Ultraschall. Untersuchungen. Wir wissen, dass Ultraschall medizinisch gesprochen leichte Strahlenbelastung mit sich bringt. Das ist nicht groß, nicht mit Röntgenstrahlen vergleichbar, aber sind wir eigentlich berechtigt, einem Ungeborenen ohne Grund einer Strahlenbelastung auszusetzen? Und der Bundestag hat jetzt sich entschieden, dass Ultraschall just for fun, also einfach nur, um es in die Welt zu posten, guck mal, Tante so und so, wie mein Ungeborenes aussieht, nicht mehr erlaubt sein soll in 2 Jahren. Ganz spannend. Also Ungeborene durchaus, aber es ist umstritten international. Klar ist abgebohrt. Ach so, Sie haben ja noch gefragt nach der Systematik. Ich war noch bei dem ersten Artikel. Ja, ja. Also üblicherweise unterscheiden wir zwischen 3 großen kinderrechtlichen Bereichen, nämlich Schutzrechte, Förderrechte und Beteiligungsrechte. Im Unterschied übrigens, in Deutschland, wenn wir von Kinderschutz sprechen, meistens meinen wir Gewaltschutz. Das ist aber kinderrechtlich betrachtet nur eines unter sehr vielen Schutzrechten. Also wir haben natürlich auch das Recht auf Schutz vor gesundheitlichen Gefahren, zum Beispiel schlechte Luft, also Umweltgefährdungen, aber auch das Recht auf Schutz vor Unfällen, das Recht auf Schutz vor schädigenden Einflüssen von Medien beispielsweise. Und ein sehr wichtiges Schutzrecht ist das Recht auf Schutz vor Diskriminierung. Alle Kinder haben gleiche Rechte und viele andere Schutzrechte. Dann haben wir die Förderrechte. Klassisch die 3 Bildung, Recht auf Bildung, Recht auf gesundheitliche Fürsorge und Recht auf einen angemessenen Lebensstandard und soziale Sicherheit, eben auch wirtschaftliche Rechte sind drin. Und die Beteiligungsrechte, natürlich das Recht auf Gehör. Das Kind hat das Recht, seine Meinung zu äußern, dass es gehört wird. Und auch, das ist eine Herausforderung für uns Erwachsene, dass auch die Meinung, der Wille eines Kindes angemessen berücksichtigt werden muss bei den Entscheidungen, die ein Kind betreffen.
Ja, ein sehr komplexes und interessantes Thema. Ich würde sagen, wir machen kurz eine musikalische Unterbrechung und sind dann gleich wieder da mit Herrn Professor Dr. Jörg Maywald und Elisabeth Seidel-Glaser bei der Plattform. Free FM. Zurück hier bei der Plattform auf Radio Free FM. Zu Gast immer noch Elisabeth Seidel-Glaser und Professor Dr. Jörg Maywald. Wir haben im ersten Block über die Kinderrechte im Allgemeinen gesprochen. Wir sind uns sozusagen einig geworden, oder Sie haben uns erzählt, Herr Maywald, dass die Kinderrechte grob zusammengefasst werden können über Schutzrechte, Förderrechte und Beteiligungsrechte. Jetzt eine kurze Nachfrage vielleicht. Was für Pflichten haben Kinder denn auch noch?
Ich denke, wenn Kinder Rechte haben, dann haben sie auch Pflichten. Ein ganz kleines Beispiel, wenn ich das Recht habe, in der Bauecke ungestört zu spielen im Kindergarten, dann habe ich aber auch die Pflicht, andere Kinder genauso ungestört spielen zu lassen. Also in der Gemeinschaft schließen die Rechte immer wieder auch Pflichten ein.
Also die gegenseitige Rücksichtnahme ist natürlich auch eine Pflicht und auch, dass Kinder praktisch die Rechte, die sie in Anspruch nehmen, sozusagen auch wieder so auch ausleben und Rücksicht auf andere nehmen. Wie lässt sich das in Kita-Alltag mit einbringen?
Ja, das Recht auf Ruhe, Freizeit, Spiel und Erholung ist ein ganz wichtiges Förderrecht oder für mich sehr wichtiges Förderrecht, weil wir gerade auch im Gegenzug zu dem, was Sie vorher, Herr Maywald, genannt haben, das Recht auf Bildung. Das Recht auf Bildung ist bei uns sehr gut angekommen in der Gesellschaft und wir haben eine Gesellschaft, die sehr stark das Recht auf Bildung auch betont und ich selber bin sehr froh, dass gerade im frühpädagogischen Bereich das Recht auf Bildung so stark zum Ausdruck kommt. Und dennoch, denke ich, ist das Recht der Kinder auf Ruhe, auf Freizeit, auf Spiel, auf Erholung ein ganz wichtiges Recht, gerade in unserer Gesellschaft, wo es immer mehr, immer höher, immer schneller alles beschleunigt gereinigt wird. Und ich denke, dass dieses Recht auf Spiel, dieses Recht auf Ruhe und auf Erholung, was wir Erwachsene ganz selbstverständlich für uns in Anspruch nehmen, dass es für Kinder nicht ganz so selbstverständlich ist und dass die Kinder uns da manchmal doch sehr drauf aufmerksam machen müssen. Wir haben im Kindergarten ganz stark so eine ganz starke Tradition des Freispiels. Und wenn im Kindergarten die Kinder dieses freie Spiel, freie Wahl der Spielpartner, der Spielzeit wahrnehmen, dann kommt oft von Erwachsenen so die Anfrage, ja und was habt ihr gemacht? Nur gespielt in der Kita? Und das nur Spielen, das denke ich, das möchte ich einfach einschränken, weil Spiel ist eigentlich die Form der Kinder, wie Kinder sich die Welt aneignen und wie Kinder mit ihrer Lebenswirklichkeit auch zurechtkommen. Auch für uns Erwachsene, nur in Klammer gesagt.
Das ist und auch Konfliktbewältigung, da lernt man ja sehr, sehr viel beim Spielen. Wollen ja. Sie mal anlesen, was man beim Spielen alles lernen kann?
Im Spiel lernen die Kinder, sich mit anderen Kindern auseinanderzusetzen, sich sprachlich zu äußern. Sie lernen, sich ihre Spielumgebung zu schaffen. Sie lernen, Probleme, Konflikte zu lösen. Sie lernen, wie man mit Stiften umgeht, mit Scheren. Das braucht man eigentlich gar nicht in Förderprogramme reinpacken. Das lernen die Kinder eigentlich, wenn man sie mit ihren Themen beschäftigen lässt und wenn Erwachsene entsprechend die Kinder begleiten und es auch zulassen, dass sie ihre eigenen Themen umsetzen. Und wir hier in unserer Gesellschaft, wir sind leicht in der Gefahr, dass wir das Spiel instrumentalisieren, dass wir das Spiel, ich denke so an meine eigene Ausbildungszeit, die liegt schon lang zurück, spielend lernen. Natürlich lernen die Kinder im Spiel, aber die Kinder spielen und lernen dabei und nicht, sie müssen spielen, damit sie was lernen. Also das ist ein ganz anderer Ansatz, eine ganz andere Einstellung. Und ich denke, da müssen wir Erwachsene, egal ob Eltern oder Kinder, müssen uns da immer mehr nochmal überlegen, wie können wir Kinder diesen Freiraum des Spielens auch gewähren, sodass Kinder ihre Erfahrungen selber machen können und damit lernen. Das ist für mich ein Bildungsthema. Aber auch das Thema Ruhe, Erholung. Wie selten gewähren wir Kinder diese Ruhe, diese Erholung? Die sind ja schon in unserem Lebensrhythmus mit rein. Es geht morgens in die Kita, abends heim, dann muss schnell das und jenes erledigt werden. Wann haben Kinder Zeiten, sich zu erholen? Und das ist für uns ein Auftrag in die Kitas, auch Ruhezeiten, Erholungszeiten einzuplanen.
Also ich kenne es eher so, sage ich mal, vielleicht aus dem Bekanntenkreis, dass man die Kinder eher zur Pause und zur Ruhe schickt, wenn sie mal, sage ich mal, über die Stränge schlagen und wenn sie Pause gern möchten, eher dann wieder aus der Ruhephase rausreißt. Das sollten natürlich die Eltern irgendwie auch beachten. Wie bringen sie das, gerade das Recht auf Spielen und Ruhe, so ein einfaches Thema, wie transportiert man das zu den Eltern?
Ja, also ich denke, man transportiert es zu Eltern, indem man diese Themen, die ja auch im Kindergarten anfallen, auch mit Eltern diskutiert. Und da gibt es sehr viele Konflikte. Ich denke zum Beispiel an den Konflikt, soll mein Kind noch nachmittags um 2:30 schlafen, wenn ich es um 4 abhole und es soll abends sehr schnell dann ins Bett, damit ich als Erwachsene auch mein berechtigtes Recht habe, zur Ruhe zu kommen. Und aber wenn das Kind mir Signale sendet, es muss da schlafen, dann muss ich überlegen, zusammen mit den Eltern, aber auch mit dem Kind, das Kind anhören, wie man diese Zeiten gestalten kann. Vielleicht kann ich pädagogisch das ein bisschen lenken und kann das Kind motivieren, ein bisschen früher in eine Ruhephase zu gehen. Es muss nicht schlafend sein. Es kann auch sein, ich kann mich einfach mit meinem Bilderbuch zurückziehen oder ins Sternenzelt zurückziehen und ein bisschen meditativ Musik hören, Lichtspiele verfolgen. Also ich denke, dass da das transparent gemacht werden muss, indem man einfach mit Eltern auch ins Gespräch kommt und Eltern auch nochmal deutlich macht, wie wichtig das fürs Kind ist. Eltern sind eigentlich die Experten für ihre Kinder und die wissen das auch, aber manchmal ist es auch hilfreich, da einfach im Gespräch das nochmal zu klären und die Situation auch nochmal deutlich zu schildern.
Also die Eltern müssen definitiv sensibilisiert werden, weil die natürlich durch ihren Alltag, natürlich lieben die auch ihr Kind und wollen nur das Beste für ihr Kind, aber ab und zu vergisst man das auch mal ein bisschen, dass das Kind auch Ruhezeiten braucht und, wie wir gerade gehört haben, auch das Recht dazu haben. Seit wann wird es denn praktiziert, also effektiv Kinderrecht in Kindergarten, in dem Orientierungsplan zum Beispiel. Das ist wie der Lehrplan für die Kitas, wie man das aus der Schule kennt. Und in den Kitas heißt es Orientierungsplan. Seit wann steht denn das in den Orientierungsplänen drin, dass sie das praktisch anwenden, effektiv?
Also der Orientierungsplan in Baden-Württemberg, das ist der erste Orientierungsplan, den es gibt. Und seit dieser Orientierungsplan auf dem Markt ist, steht es auch drin. Und ich bin sehr glücklich, dass es wenigstens an Randbemerkung im Orientierungsplan steht. Aber wir haben natürlich auch andere Vorgaben. Wir haben viele Dinge, die in den Kinderrechten stehen, eigentlich in der traditionellen Kindergartenarbeit schon beinhaltet, die jetzt auch nochmal neu betrachtet werden müssen im Blick auf die Kinderrechte. Ich bin sehr froh, dass die Kinderrechte bei uns in Baden-Württemberg im Plan drinstehen. Und wir haben es inzwischen auch schon einzelne Rechte drin in Verwaltungsvorschriften. Also bei uns gibt es zum Beispiel bei der Betriebserlaubnis für Kitas ist das Recht, wo wir nachher nochmal zu sprechen kommen, der Partizipation des Beschwerdeverfahrens verankert. Ohne das gibt es keine Betriebserlaubnis, wenn wir das nicht in Konzeptionen verankert haben. Da müssen wir auch noch von den Trägern her natürlich nachsteuern, dass es auch tatsächlich dann, was schriftlich festgehalten ist, in der Praxis umgesetzt wird. Und die Fortbildungen, das ist für mich viel wichtiger für die pädagogischen Fachkräfte, wie die Fachkräfte in die Kinderrechte eingeführt werden, die haben wir auch schon länger. Herr Maywald, ich weiß gar nicht, aber Sie sind schon sehr lange in Ulm und Sie haben dieses Thema zu uns nach Ulm mitgebracht.
Super. Herr Maywald hat das Thema mitgebracht und Sie, Frau Seile-Glaser, haben dafür gesorgt, dass das Thema in der Weiterbildungsmöglichkeit für ErzieherInnen stattfindet. Und ich würde sagen, wir hören jetzt noch mal ein bisschen Musik und sind gleich wieder da bei der Plattform hier auf Radio Free FM.
30 Jahre UN-Kinderrechtskonvention. Die Kinderrechtswoche.
Wir dürfen nicht geschlagen werden.
Kinder haben Rechte, in die Schule zu gehen.
Kinder haben Rechte zum Spielen.
Welche Rechte haben Kinder?
Dass Kinder Recht haben zu reden.
Kinder haben Rechte zu lernen.
Vom 18. bis 22. November. Die Kinderrechtswoche. Nur auf Radio. Zurück bei der Plattform mit Elisabeth Seiler-Glaser und Herrn Professor Dr. Jörg Maywald. Und wir haben über das Kinderrecht gesprochen, über die Geschichte und was es alles für Rechte gibt und die Umsetzung in der Praxis, zum Beispiel das Recht zu spielen. Und jedes Kind hat natürlich auch das Recht, seine Sprache, seine eigene Sprache zu sprechen. Das habe ich nicht ganz verstanden. Herr Maywald, wie ist denn das gemeint?
Das ist tatsächlich durchaus ein konfliktreiches Thema. Also erstmal, wenn wir in Kitas, in Schulen schauen, hier in Ulm oder anderswo, dann hat die Vielfalt enorm zugenommen. Also die sprachliche Vielfalt, Kinder kommen aus unterschiedlichen Familiensprachen, übrigens auch Kulturen, auch die religiöse Vielfalt, das ist, glaube ich, ja jedem einleuchtend sichtbar, auch in der Öffentlichkeit. Wo Vielfalt zunimmt, braucht es klare Regeln. Klar, weil unterschiedliche Einflüsse, da muss es irgendwas zusammen für alle Geltendes geben. Und natürlich kann man sagen, die Menschen, die hier zu uns kommen, müssen sich an die deutschen Gesetze halten. Es stimmt ja auch, sie leben hier. Aber ich glaube, es ist sehr wichtig, dass wir auch über Deutschland hinausschauen, eben auch sagen können, sie kommen aus der Ukraine, sie kommen aus Chile, aus Frankreich, vielleicht auch aus Afghanistan. Und auch das Land, aus dem sie kommen, hat die Kinderrechtskonvention ratifiziert. Das heißt, es geht auch um weltweite Regeln. Jetzt aber zur Sprache. Kinder haben tatsächlich das Recht, auch ihre eigene Sprache, also die sie in der Familie sprechen, zu sprechen. Allerdings, man muss hier sehr aufpassen. Also gehen Sie mal in eine Kita, wo ja auch die Kinder miteinander zurechtkommen müssen, auch die Erzieherin oder der Erzieher ja verstehen muss, was da läuft, oder gerade wenn es einen Konflikt gibt. Und wir hatten auch schon tatsächlich Fälle, sehr konfliktreiche Fälle, wo dann türkisch, arabisch, englisch sprechende Kinder hinter dem Rücken der anderen ihre Flüche ausgedrückt haben und vielleicht sogar bis hin zum Mobbing. Und dann wird das natürlich ein Problem, weil dann Sprache auch ein bisschen als Waffe eingesetzt wird. Deswegen müssen wir sehr unterscheiden zwischen den gemeinsamen Situationen. Also das Deutsch in der Kita, die Umgangssprache, ist sowas von klar. Sonst könnten wir ja gar nicht, also in Deutschland, sonst könnten wir ja gar nicht hier ein Zusammenleben ermöglichen. In der Schule, im Unterricht natürlich genauso. Interessant wird es in den anderen Situationen, zum Beispiel auf dem Pausenhof. Oder in der Kita, wenn zwei englisch sprechende, arabisch sprechende Kinder in irgendeiner Ecke im Außengelände, da dürfen wir ihnen nicht verbieten, Arabisch oder Englisch zu sprechen. Übrigens, als ich mit meinen Kindern, als die klein waren, lebte ich in Frankreich. Ich hätte auch komisch geguckt, wenn meine Tochter mit ihrer besten deutschen Freundin in der Kita, wenn jetzt nicht andere Kinder dabei sind, nicht mehr Deutsch sprechen kann. Muss ich mal umgekehrt ja auch hineinversetzen. Deswegen gibt es in der Kinderrechtskonvention einen Artikel 30, der ist übrigens, hat die Überschrift Minderheitenschutz. Weil es geht ja um Sprachen, die jetzt eben eine Minderheiten oder auch Religion oder auch Kultur. Und dort heißt es, dass das Kind das Recht hat, und jetzt kommt was sehr Wichtiges, unter seinesgleichen. Also wenn es mit einem Englisch eben auch Freund, Freundin zusammen ist, dann hat es das Recht, seine Sprache zu verwenden. Nicht generell, weil wir müssen natürlich darauf bestehen, wenn jetzt wir einen Morgenkreis in der Kita haben oder in der Schule Unterricht oder was anderes, dann muss natürlich Deutsch gesprochen werden. Und auch dann, wenn eben unterschiedlich sprechende Kinder in Konflikte verstrickt sind. Sonst haben wir Mobbing und so weiter. Das ist klar, aber das Kind unter seinesgleichen hat das Recht, seine eigene, also Familiensprache zu sprechen. Dann nochmal ein Punkt, das finde ich nochmal ganz interessant. Wir haben oft eine Neigung, das Kind spricht schon Englisch, dein Kind spricht immer noch Arabisch. Merken Sie, was da passiert?
Ah, okay,
dass wir eine
okay.
Neigung haben, hier Wertungen ja. einzuführen. Ja, das richtig. Geht überhaupt nicht. Sondern jede Sprache hat ihre Wertigkeit, natürlich auch, dass Kinder zwei oder drei Sprachen ja manchmal sprechen können. Da müssen wir höllisch aufpassen, auch nicht Diskriminierung vorzunehmen.
Ja, also mir sind gerade alle Lampen im Kronleuchter angegangen. Man bekommt ja so eine Wertung oft selber nicht mit. Ich habe sowas auch schon aus dem Bekanntenkreis gehört. Aber wie oder beziehungsweise wer hatte die Idee, das Recht auf die eigene Sprache und auf die Muttersprache ins Kinderrecht mit aufzunehmen? Und warum ist dieses Recht eigentlich so wichtig?
Naja, in Deutschland ist es relativ entspannt. Wir haben nicht so viel auch anerkannte Minderheiten. Wir haben die Sorben im Osten Deutschlands, die Sorbisch sprechen, das ist eine slawische Sprache. Wir haben die Friesen, nicht mehr viele, aber die Friesisch sprechen. Aber wir haben insgesamt relativ große Homogenität, aber gehen Sie mal in die Türkei, da spricht, ich weiß nicht, wie viel Prozent Kurdisch, wo es ja auch richtig Konflikte gibt, also wo ja zum Teil verboten ist, dass Kurdisch, ich kenne jetzt nicht genau die Gesetzgebung dort, aber wir haben Länder, wo sehr viele, auch jetzt nicht nur kleine Minderheiten, sondern wirklich sehr unterschiedlich wichtige Volksgruppen, sehr unterschiedliche, und da kann es zu enormen Konflikten führen. Natürlich, ich will auch nochmal nicht bestreiten, dass wir gerade für eine gelingende Integration eine Verkehrssprache, eine Umgangssprache im öffentlichen Bereich, auch in der Schule, in der Kita, natürlich benötigen, sonst
natürlich.
Können wir uns nicht verständigen. Und das ist natürlich Deutsch in Deutschland, ist ja selbstverständlich. Aber eben auch die Wertschätzung, was ja auch ein Gewinn für ein Kind ist, wenn es eben nicht nur Deutsch, sondern auch andere Sprachen spricht, und dass wir da keine Hierarchie einbauen.
Free FM.
Zurück bei der Plattform hier auf Radio Free FM. Elisabeth Seiler-Glaser und Herr Professor Dr. Jörg Maywald sind bei mir im Studio und wir sprechen über Kinderrecht, Kinderrechte im Allgemeinen, und vor der Pause sprachen wir über das Recht auf die eigene Sprache, das Recht, die Muttersprache zu sprechen, und bei Sprache bleiben wir am besten auch gleich, und es gibt auch das Recht auf die eigene Meinung und die Meinung zu sagen. Wir erwachsene Menschen,
das ist ja auch Demokratie ganz normal.
Doch lebt, was ist hat jetzt dieses bei den Recht Kindern
und wieso anders?
Wurde das zusätzlich verankert? Und was muss man jetzt beachten, was ist bei Kindern anders?
Bei den Kindern anders? Ich denke, einmal ist ganz wichtig, dass es nicht nur ein Bedürfnis ist, dass Kinder ihre Sichtweise darstellen wollen, sondern sie haben ein Recht dazu. Das scheint mir das Wichtige zu sein im Zusammenhang mit diesem Recht. Jedes Kind hat das Recht zu sagen, was es denkt, seine Meinung zu äußern und auch sich in bestimmte Planungsprozesse einzubeziehen. Und ich glaube, das ist wieder eine Frage für uns Erwachsene. Das ist für uns Erwachsene nicht so leicht, weil Kinder häufig die Situation erleben, dass die Erwachsenen sagen, wo es lang geht, was die Kinder anzuziehen haben, was gut und gesund ist für sie zu essen. Gibt es verschiedene Beispiele. Und die Mitsprache der Kinder, und zwar auch der ganz kleinen, der jungen Kinder, ist, denke ich, ein wichtiges Moment und aber auch keine leichte Sache für uns Erwachsene. Wenn Kinder in Planungsprozesse zum Beispiel einbezogen werden und da ihre Meinung äußern und ihre Wünsche äußern, könnte es ja theoretisch auch sein, dass sie sich gegen unsere Vorhaben entscheiden, weil das gerade nicht ihre Themen sind oder nicht ihre Frage ist. Und ich denke, für uns Erwachsene ist es sehr wichtig, die Kinder da trotzdem mit einzubeziehen und die Meinung der Kinder und die Wünsche der Kinder, die Interessen der Kinder dann auch direkt einzubeziehen. Da gehört ganz konkret dazu, dass die Kinder bei wichtigen Dingen angehört werden. Also auch bei Fragen, also ich gehe jetzt mal aus dem Kindergartenbereich raus, aber bei Trennungsfragen, bei welchem Elternteil wollen Kinder leben, dass Kinder erleben, dass ihre Meinungsäußerungen, auch ihre Beschwerden erwünscht sind, ernst genommen werden, auch vielleicht erfolgreich sind, gehört da dazu. Wir haben im Kindergarten zum Beispiel ein ganz wichtiges Moment, dass Kinder Beschwerden einbringen dürfen. Das Beschwerdemanagement, das ist jetzt auch vorgeschrieben, das finde ich sehr schön, dass die Erwachsenen anhören müssen, was Kinder nicht ganz so gefällt.
Wie, kurze Nachfrage, wie läuft das ab, das Beschwerdemanagement in den Kitas? Gibt es da einen Postkasten, wo man was einwirft oder so eine Art Vertrauenserzieher? Oder wie
da gibt es ganz viele Möglichkeiten. Mir fällt jetzt eine Kita ein, die haben eine bestimmte Zeit in der Woche, wo die Leiterin sagt, da ist das Leitungszimmer offen und wenn Kinder sich über irgendwas beschweren wollen, dürfen sie sich melden. Aber es ist ganz einfach auch, dass Erzieherinnen mit Kindern im Gespräch sind und zuhören, was Kinder denken, was Kinder wünschen. Oder bei Kindern, die nicht so gut sprechen, wir hatten es vorher von der Sprache, die noch ihre Sprache nicht so weit entwickelt haben, bei ganz kleinen Kindern, dass die Mimik, die Gestik aufgreifen und da beobachten und herausfinden, was für Kinder wichtig oder von notwendig ist und das dann auch berücksichtigen und akzeptieren. Mir fällt ein Beispiel ein, ich weiß jetzt nicht genau, Herr Maywald, ob das von Ihnen ist, aber die Frage, Kinder, auch kleine Krippenkinder, können selbst entscheiden, wann sie gewickelt werden. Und manche Kinder haben manchmal das Bedürfnis, jetzt nicht gewickelt zu werden, obwohl die Erzieherin denkt, jetzt wäre es an der Zeit. Wir riechen das schon, wir bekommen das schon mit. Und da mit Kindern auch da nochmal genauer hinzuschauen, wann möchte das Kind gewickelt werden, warum will es jetzt direkt nicht gewickelt werden und Kinder auch zu begleiten und deutlich machen, aber, und da kommt jetzt wieder die Pflicht rein, das stört inzwischen dann die ganze Umwelt mit dem Geruch, jetzt müssen wir irgendwie handeln. Also ich denke, da kommen verschiedene Momente rein, aber es war bislang immer so, dass Erwachsene bestimmt haben, wann die Kinder gewickelt werden.
Also was mir schon bei ein paar Beispielen immer so auffällt, man kennt es natürlich anders, aber so, es können auch Trotzreaktionen von dem Kind natürlich sein. Man kann ja nicht nur sensibilisiert auf jedes Recht eingehen, man muss natürlich auch so ein bisschen unterscheiden. Wie bekommt man das hin, zu sagen, okay, das ist ein Recht, das lassen wir jetzt gut sein, beziehungsweise das ist jetzt eine wahnsinnige Trotzreaktion von dem Kind, da muss man ja irgendwie erzieherische Maßnahmen trotzdem gegensteuern. Diesen schmalen Grat zu finden, stelle ich mir wahnsinnig schwierig vor.
Das ist auch ein sehr schmaler Grat. Also wir haben Gebote, wir haben Verbote und ich denke, das muss man auch ein Stück weit im pädagogischen Alltag oder auch die Eltern zu Hause müssen dafür sorgen, dass das auch eingehalten wird. Aber man kann Kinder behutsam darauf hinführen und ich glaube auch, es ist ganz arg wichtig, dass man das mit Kindern offen kommuniziert, mit Kindern offen lebt. Die Kinder müssen lernen, ihre Meinung zu äußern, auch ihre Meinung durchzusetzen, egal ob sie da schreien oder brüllen. Und dann muss ich pädagogisch so reagieren, dass ich dann vielleicht auch pädagogische oder Hilfestellung anbiete, wie Kinder ihre Meinung noch anders sozialverträglich einbringen können. Gesprächsregeln, Abstimmungsregeln, ganz verschiedene Momente.
Das ist natürlich auch wichtig, dass Kinder dann merken, dass sie an Prozessen teilnehmen können und dass sie auch ernst genommen werden. Was gibt es den Kindern denn zurück?
Also ich glaube, dass es für jeden Menschen eine ganz wichtige Erfahrung ist, dass er gehört wird, dass hier jemand da ist, der zuhört, dass seine Meinung wichtig ist, egal ob Kinder oder wir Erwachsene.
Ja, egal in welchem Alter.
Und dass es eine Wertschätzung seiner Person gegenüber ist. Und
Würde ich tatsächlich eine kleine Ergänzung dazu machen. Also ich finde, Sie haben recht, wir müssen unterscheiden zwischen Fragen, wo Kinder selbst entscheiden, zum Beispiel, ob ein Kind was isst, also abgesehen von medizinischen Notfällen, das gibt es natürlich auch mal, aber ist das wirklich ein Recht, selbst zu bestimmen, will ich überhaupt was essen und was von dem, was mir angeboten, was auf den Tisch kommt, finde ich, ist Erwachsenenverantwortung. Gesundes Essen zum Beispiel, da können die Kinder natürlich gefragt werden, schmeckt es euch? Das ist ja auch eine Form der Beteiligung. Und es gibt manchmal auch Situationen, wo wir Erwachsene klar Nein sagen müssen. Also weiß ich, ich hatte ein Kind, was eine schwere Stoffwechselkrankheit hatte und bestimmte Dinge gar nicht essen durfte. Und wir mussten natürlich höllisch aufpassen, Erwachsenenverantwortung, Kind zu sagen, kein Löffel Milch, weil das ist lebensgefährlich für dich. Das zu unterscheiden ist die große Kunst für die Eltern, für die auch Fachkräfte, auch für Gerichte. Vielleicht nochmal zu diesem Thema Trennung und Scheidung, da kann man es ganz gut eigentlich machen. Ich würde es für überfordernd halten, ein Kind zu fragen, willst du zu Papa oder zu Mama? Weil es liebt beide und es aber
das ist fast schon eine gemeine Frage.
Ja, das ist, geht gar nicht. Ja, das, ja. Wir sagen allen Familienrichtern, bitte das nicht für die Kinder fragen, weil sie kommen in einen Loyalitätskonflikt, der das Kind total zwischen Baum und Borke bringt. Aber was auch nicht geht, und das ist noch geltendes Recht, dass Kinder, die noch nicht 14 Jahre alt sind, vom Gericht nicht mal gehört werden müssen. Das geht gar nicht. Im Moment ist Familienverfahrensrecht, ab 14 müssen sie gehört werden, ab unter 14 sollen sie. Und die Realität, es gibt Untersuchungen dazu, dass je nach Alter natürlich, also es wird dann immer dünner, je jünger die Kinder werden, eben sehr viele Kinder nicht mal gehört werden. Jetzt nicht, bist du zu Papa oder zu Mama, sondern einfach, wie geht's dir und was ist dir wichtig und wo ist dein Basketballclub und wie hast du eigentlich bisher mit deinen Eltern gelebt und so weiter. Das sind ja sehr wichtige Informationen für ein Gericht, um dann die besten Interessen des Kindes auch hier in den Vordergrund stellen zu können.
Ein Gericht ist ja natürlich auch angehalten, zum Wohle des Kindes zu entscheiden. Und dann ist ja wichtig, dass man die Kinder auch anhört. Die Kinderrechte sind ja formuliert, aber gibt es richtige Verpflichtungen, die man dann rückwirkend wieder übers Gericht praktisch zugreifen kann? Also ist das richtig verpflichtend, das Kinderrecht?
Das wissen viele Juristen und Juristinnen übrigens gar nicht. Die Kinderrechtskonvention ist geltendes Recht in Deutschland, genauso wie das bürgerliche Gesetzbuch geltendes Recht. Es ist einklagbar. Das Problem ist manchmal, dass die Formulierung der Kinderrechte nicht als subjektives Recht, also Kind hat ein Recht auf gewaltfreie Erziehung, das wäre ein subjektives Recht, sondern viele Rechte sind lediglich als Staatenverpflichtung. Also die Staaten verpflichten sich, weiß ich, Freizeitangebote zu schaffen. Das ist natürlich dann individuell nicht einklagbar. Deswegen ist auch sehr wichtig, wie dann die deutschen Gesetze hier angepasst, entsprechend der Kinderrechtskonvention. Und da haben wir eine Menge Fortschritte in den letzten 30 Jahren, aber noch einiges zu tun.
Also ist dann zum Beispiel, wenn das Recht auf Bildung natürlich fest verankert ist, kann man jetzt nicht sagen, unsere Schule hat geschlossen, wir verklagen jetzt den Staat, weil er keine Schulen oder nicht genug Kita-Plätze hat. Wenn das fest, also verpflichtend heißt ja auch, dass man sich dran hält, aber man kann das nicht einklagen.
Da ist Deutschland weiter, ja, ich weiß, was Sie meinen, da ist Deutschland sogar weiter als die Kinderrechtskonvention. Wir sind ja nicht schlecht in Deutschland, jedenfalls nicht in allen Bereichen. Und die Kinderrechtskonvention kennt tatsächlich allein ein Recht auf Bildung mit der Verpflichtung, Schulpflicht, Grundschulalter. Tatsächlich nur, weil es gibt ja in vielen Ländern, wäre das ein Riesenfortschritt, wenn es das gäbe, aber wir sind da weiter. Wir haben ja inzwischen auch ein Recht auf einen Kita-Platz. Und zwar übrigens als Recht des Kindes, nicht als Recht der Eltern, nicht weil die arbeiten müssen. Es ist ein Recht des Kindes auf einen Kita-Platz, jetzt ja sogar seit einigen Jahren ab Vollendung des ersten Lebensjahres. Und natürlich sind die Eltern die da, klar, sie haben das im Blick, sie haben die Verantwortung, aber es ist als Recht des Kindes ausgestaltet. Also hier ist Deutschland tatsächlich weiter als die Kinderrechtskonvention, weil wir schon frühkindlich in der Kita schon Bildungsrechte haben.
Es ist auch mal gut zu hören, dass wir da sozusagen ein bisschen Vorreiter sind in Deutschland. Im Gegensatz zum Mobilfunkausbau zum Beispiel. Da sind wir hinten dran. Aber ich würde sagen, bevor wir zu Ende kommen, machen wir noch eine kleine Musikpause und dann reden wir darüber, wie wir das Kinderrecht im Kita-Alltag auch richtig umsetzen können. Bis gleich. Free FM. Zurück bei der Plattform hier auf Radio Free FM. Im Studio immer noch Elisabeth Seiler-Glaser und Herr Professor Dr. Jörg Maywald. Wir sprechen über Kinderrecht und wie lässt sich jetzt das Kinderrecht in den Kita-Alltag integrieren?
Im Kindertagesstättenalltag kann eigentlich sehr viel umgesetzt werden. Das beginnt schon morgens bei der Begrüßung. Zum Beispiel das Recht der Kinder, selber zu entscheiden, wie sie begrüßt werden wollen. Ein Kind möchte mit Handschlag, das andere umarmt werden, das andere möchte einfach in Ruhe gelassen werden. Im Kita-Alltag gibt es aber auch die Umsetzung, ich habe es vorher schon genannt, in dem Recht, dass sie frei spielen können, frei ihre Ruhezeiten wählen können. Und da müssen Mitarbeiterinnen Kitas einfach dafür Sorge tragen, dass alle Kinder ihr Recht auch ein Stück weit wahrnehmen können, ohne andere Kinder einzuschränken natürlich, und dass die entsprechenden strukturellen Bedingungen da sind, die Raumbedingungen, die Rahmenbedingungen. Ich denke, im Kindergartenalltag ist es auch ganz wichtig, dass die Kinder Recht auf erwachsene freie Zeit haben, dass sie auch ein Recht haben, sich zurückzuziehen und zu gestalten, zu leben, was sie wollen. Das heißt aber nicht, dass die Kinder nicht beaufsichtigt sind, sondern die Erwachsenen haben sehr stark im Blick, was die Kinder machen, wer alleine ist, was er macht. Aber das sind auch solche kleine Rechte. Oder sie können frei entscheiden, ob sie draußen oder drinnen spielen wollen. Ein großes Moment. Wir haben im Kindergarten Formate installiert, wo die Kinder ganz stark ihre Meinung äußern können, sei es die Kinderkonferenz oder der Gesprächskreis, wo Kinder einfach auch sich austauschen können, was ihnen wichtig ist, was ihnen weniger wichtig ist. Ich denke, das zieht sich durch den ganzen Alltag. Beim Mittagessen ist es ganz wichtig, was wollen Kinder, wie viel. Kinder sollen in der Kita lernen, dass sie selber Verantwortung für ihre Verpflegung für ihre Ernährung Verantwortung übernehmen. Und da muss die pädagogische Fachkraft abwägen, wie viel Verantwortung muss ich reinbringen. Natürlich, bei uns verhungert in der Regel kein Kind. Aber
ich bin jetzt auch noch nicht vorgekommen, hoffentlich.
Ja, aber Kinder sollen auch mitbestimmen können, wie viel sie von dem einen oder von dem anderen wollen, wann sie schlafen wollen. Es zieht sich durch den ganzen Kindergartenalltag und Erzieher haben da schon eine sehr, sehr große Verantwortung, auch immer wieder ihre Erwachsenenperspektive darin gehen zu überprüfen, wo sind die Bedürfnisse, die Interessen der Kinder, wo sind aber auch Kinderrechte, die in der Kita vielleicht auch mal übersehen werden oder ignoriert werden. Da gibt es ständig Nachbesserungsbedarf.
Genau, natürlich auch in Zusammenarbeit mit den Eltern. Wie sieht es denn allgemein im Kinderrecht aus? Ist es komplett fertig oder gibt es da noch Nachholungsbedarf oder irgendwelche Erneuerungen, die noch fehlen?
Ja, eine ganze Menge. Also zum einen sind Kinderrechte vielen gar nicht bekannt, übrigens auch vielen Kindern nicht. Also Recht haben und Recht bekommen ist ja zweierlei und dazwischen ist noch Rechte kennen. Ich würde mir auch wünschen, dass die Eltern noch mehr Informationen bekommen über die Rechte ihrer Kinder, denen ja am meisten am Herzen liegt, dass es ihren Kindern gut geht. Insofern sind übrigens Kinderrechte nicht gegen die Eltern, sondern ich als Vater habe natürlich das größte Interesse, dass meine Kinder auch hier auch Ansprüche haben, vor allem ja dem Staat, der Gesellschaft gegenüber. Aber wir haben auch auf anderen Ebenen, auch auf rechtlichen Ebenen, wir haben noch nicht das, was ja die Kinderrechtskonvention international geschafft hat. Eben, wir haben die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte, wir haben eine Kinderrechtskonvention. In Deutschland haben wir das Grundgesetz, aber wir haben noch keine Kinderrechte im Grundgesetz. Dort, wenn Kinderrechte auftauchen, sind sie eigentlich nur Anhängsel der Eltern. Also Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern, so heißt es im Grundgesetz, und auch deren Pflicht. Dann gibt es staatliche Wächteramt. Aber eigentlich sind sie da Objekte, nicht als Subjekte genannt. Das geht so nicht. Und wir sind auch inzwischen wenigstens so weit, dass im Koalitionsvertrag der amtierenden Bundesregierung steht sehr klar, wir werden ein Kindergrundrecht schaffen. Dabei ist die Politik gerade, hinter den Kulissen wird enorm gestritten, vor allem was dann da drin steht. Nach meiner Auffassung ging es vor allem darum, den Kindeswohlvorrang mit reinzubringen, dass bei allen Entscheidungen, Kinder betreffend, das Wohl des Kindes ein vorrangig zu berücksichtigen und auch Beteiligungsrechte sind eigentlich die Schutzrechte sind recht gut schon drin. Wir haben schon das staatliche Wächteramt, Kinderschutz ist relativ klar. Auch Diskriminierungsschutz gilt natürlich auch für Kinder, aber Kindeswohlvorrang und Beteiligung wäre sehr, sehr wichtig. Und wir haben die großen Baustellen auch international. Also wir haben Fridays for Future Also übrigens, Greta Thunberg hat sich gerade in den UN-Kinderrechtsausschuss gebannt mit einer Beschwerde, dass nämlich die Rechte von Kindern durch die Umweltverschmutzung nicht gewahrt sind. Also ökologische Kinderrechte ist ein Riesenthema weltweit und auch, ja, auch auf Deutschland bezogen, Rechte im digitalen Raum, auch übrigens für die Jugendlichen ja enorm wichtig. Also Recht auf Privatsphäre-Schutz beispielsweise. Also es gibt eine Menge zu tun. Letztlich, aber das ist eine Zukunftsaufgabe überhaupt, dass wir jetzt nicht nur Globalisierung im wirtschaftlichen Bereich, im politischen Bereich haben, sondern genauso wichtig im Bereich des Humanen, und das ist das Recht. Also dass wir eine internationale, auch letztlich bis Gerichtsbarkeiten, dass wir auch eine internationale mehr Kontrolle haben. Es gibt so viele Kinderrechtsverletzungen weltweit. Also das ist noch, da ist noch viel Luft nach oben.
Definitiv, und das ist sicher auch nochmal ein sendungsfüllendes Thema. Doch wir kommen jetzt leider dem Ende zu. Wo können sich jetzt unsere Zuhörer und Eltern speziell informieren, wenn sie noch mehr Infos über Kinderrecht brauchen?
Also für Kita-Kinder ist die erste Stelle der Kindergarten. Es gibt dann für die Kindergärten natürlich auch in den einzelnen Trägerverbänden, Trägerstrukturen, Hilfestellung, wie etwas umgesetzt wird, und fachlich einfach dann auch über die Qualifizierung der Mitarbeiter. Es gibt bei uns das Landesjugendamt, das Jugendamt, das kommunale Jugendamt, das Landesjugendamt, wo auch Beschwerden annehmen. Ich denke, dass das schon eine Menge bereitgestellt wird. Es ist nur die Frage, dass man sich auch den Mut fasst, sich an diese Stellen zu wenden und die Beschwerden einbringt. Wobei ich immer wieder denke, es ist am besten, wenn man direkt miteinander spricht. Wenn es eine Frage gibt, mit dem Ansprechpartner, wo die Frage auftaucht. Also wenn Eltern eine Frage haben bezüglich ihrer Kinder im Kindergarten, dann einfach zunächst mal mit dem Kindergarten, mit den pädagogischen Fachkräften. Und wenn die pädagogischen Fachkräfte Fragen haben zum Kind, zu Besonderheiten in der Familie, dann sind die ersten Ansprechpartner die Eltern. Das sind die kompetenten Erziehungspartner für die Kinder.
Also Sie haben es gehört, die erste Anlaufstelle ist Ihre Erzieherin des Vertrauens, und natürlich auch wir auf freefm.de haben jede Menge Informationen und weitere Beiträge zu Kinderrecht in unserer Kinderrechtswoche, und auch bei Terra des Hommes gibt es viele Informationen sowie eine kostenlose Broschüre mit allen Informationen zu Kinderrecht. Ja, das war die Plattform hier auf Radio Free FM. Ich bedanke mich bei Elisabeth Seiler-Glaser und Herr Professor Dr. Jörg Maywald. Mein Name ist Timo Freudenreich.
Das war die Free FM Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/plattform.